Herzlich willkommen zu Business Blabla, der Podcast, wo Bücher nicht im Regal verstauben, sondern im Kalender landen. Heute stellen wir euch wieder Bücher vor, die uns weitergebracht haben. Warum genau diese Bücher, welche Ideen hängen geblieben sind und was wir davon in unseren Alltag übernommen haben, erzählen wir dir jetzt. Mein Name ist wie immer Nancy Nielsen und mein Co-Host ist die sehr belesene Steffi Schmidtmeister.
Hello!
Steffi, Hand aufs Herz, welcher Satz aus deinen drei Büchern hat dir sofort einen Termin im Kalender mit dir selbst und nicht nur ein Post-it im Kopf verpasst? Und warum?
Ich würde sagen, dass wir lernen können, etwas zu lieben, was wir vielleicht gar nicht so gerne machen in dem Moment. Und warum das so ist, weil es, glaube ich, oft, ob das jetzt privat ist oder auch im Unternehmen, es gibt immer mal so Aufgaben, die wir nicht so cool finden. Oder Jobs, die wir nicht so cool finden, die aber, ich sag mal, gemacht werden müssen. Und manche Dinge müssen halt dann auch gemacht werden von mir, die kannst du halt auch nicht abgeben. Und die Einstellung dazu zu ändern, finde ich, ist etwas, was dem Ganzen dann echt nochmal eine Wendung gibt.
Ja, ich verstehe. Und das ist ja tatsächlich auch so, weil wenn man sich dann auf eine Aufgabe, also klassisches Beispiel ist ja Putzen. Also manche auch nicht, manche lieben das total, aber also ich mache es an sich ja gerne, aber ich habe einfach eigentlich nie Zeit dazu und dann denke ich, ich könnte was Besseres machen in der Zeit. Aber wenn man sich halt drauf einlässt, dann kann man eben das für sich nutzen.
Ja, gerade da, ich sag mal, was so Putzen oder Ordnung oder so angeht, ist es ja auch immer so ein guter Trick, sich das Ergebnis vorzustellen. Also, dass, ich sag mal, dass du jetzt die gebügelte Wäsche, die ungebügelte Wäsche in gebügelte Wäsche dich vorstellst, wie schön sie dann im Schrank liegt, ist zum Beispiel ein Trick. Oder, was ich ja auch immer mache, ist, ich stelle mir ja vor, ich bin meine eigene Putzfrau. Es klappt wunderbar.
Ja. Das habe ich letztens meinem Sohn vorgeschlagen, der hier so ein bisschen mit den Hausregeln und der, also so dieses Müll rausbringen, Spüler machen und so weiter, so fremdelt. Und dann habe ich gesagt, naja, du könntest jetzt natürlich auch eine eigene Wohnung ziehen. Dann müsstest du das aber auch alles machen und du müsstest zusätzlich noch arbeiten gehen, um das Geld für diese Wohnung zu verdienen. Du könntest dir jetzt einfach vorstellen, dass das hier dein Job ist, für den du quasi mit einer Wohnung bezahlt wirst.
Toll. Und was hat er gesagt? Wie hat er sich von dir überzeugen lassen?
Also er hat das, wie sagt man so schön, also kognitiv hat er das verstanden und hat auch gesagt, ja Mama, du hast recht. Aber das führt ja noch nicht unbedingt dazu, dass sich's geiler anfühlt für ihn.
Kommt noch. Ja, es nennt sich dann irgendwann Leben, ne?
Genau. Naja, aber in dem Alter dürfen die das noch.
Na sicher.
Steffi, magst du mit deinem ersten Buch direkt anfangen?
Ich bin
sehr gespannt. Also wir wissen ja wieder gegenseitig nicht, was uns hier erwartet. Deswegen.
Nee, wissen wir nicht. Und deine Frage eben vorab, die hat sich dann auch, also meine Antwort darauf hat sich tatsächlich auch auf mein erstes Buch bezogen. Das heißt Fisch. Es ist ein ungewöhnliches Motivationsbuch und es begleitet mich seit bestimmt 15 Jahren. Es hat jeglichen Umzug und jegliche Auswanderung von mir überlebt. Das heißt,
das ist was wert.
Wirklich, genau. Es ist wirklich was wert. Fisch ist, ich weiß nicht, kennst du Fisch? Kennst du das Buch? Kennst du das Prinzip?
Nein, gar nicht.
Nein, okay. Also Fisch ist eine Parabel, ist eine erfundene Geschichte, wie wir lernen können zu lieben, was wir tun. Und also auch wenn wir im Augenblick vielleicht nicht gerade das tun, was wir lieben. Also darum geht's und darum ging es ja auch in meiner Antwort. Und zwar geht es um Mary Jane und sie wird Abteilungsleiterin einer Firma in Seattle, in der demotivierte Mitarbeiter lustlos ihren Job abspulen. Also das kennt man vielleicht. Also ne,
genau. Da hat man ja schon von Weitem richtig Lust, diese Aufgabe zu übernehmen.
Sehr gut. Sie hat also eine riesige Aufgabe vor sich. Sie entdeckt in ihrer Mittagspause zufällig den Pike Place Fischmarkt. Den gibt es tatsächlich. also da verlinke ich auch mal ein Video von YouTube. Da sieht man Fischverkäufer, die Fische durch die Luft werfen, die sich Witze erzählen, die Spaß mit ihren Kunden haben, die also definitiv sehr großen Spaß an ihrer Arbeit haben, die dafür brennen, was sie tun. Das reißt einen sofort mit. Und also die haben definitiv Spaß an harter, kalter Arbeit. Und das wundert sie im Grunde genommen. Ne? Weil das, wenn man sich das so vorstellt, hey, was machst du dann? Ja, ich bin Fischverkäufer. Dann denkt man sich so, wow, bestimmt früh aufstehen, irgendwie in so einer kalten Markthalle stehen, ist jetzt vielleicht nicht der Job, den ich mir so vorstelle.
Und die ganze Zeit nasse Finger und dann den ganzen Tag nach Fisch riechen.
Genau. Ja. Und es ist aber alles andere als das. Und sie überlegt sich, wie kann das sein und was machen die denn anders? Und sie entdeckt die vier Prinzipien, die diese Fischhändler haben. Und zwar, sie haben Spaß. Sie verschönern den Tag ihrer Kunden, ihrer Kollegen. Und sie sind hier und also sie sind praktisch präsent. Sie sind genau da. Sie machen das, also sie machen das aus vollem Herzen. Sie sind nicht abgelenkt. Sie machen genau das. Und sie wählen eine innere Einstellung. Und zwar, jeden Morgen, wenn du aufwachst, entscheide dich bewusst dafür, dass heute ein schöner Tag wird und du ihn mit guter Laune absolvieren wirst. Und um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, lese ich nochmal einen kurzen Text aus diesem Buch vor. Mhm. Da steht, lieben, was man tut. Es ist heute in Mode gekommen, zu glauben, dass wir nur das tun sollten, was wir wirklich gerne machen. Schreiben Sie Gedichte, umsegeln Sie die Welt mit einer Yacht, malen Sie, tun Sie, wofür Sie sich begeistern können. Das Geld kommt dann wie von selbst. Wir sagen uns, das Leben sei zu kurz, um unsere Zeit mit Tätigkeiten zu verschwenden, die wir nicht mögen, und suchen ständig nach dem perfekten Arbeitsplatz. Doch die Gefahr liegt darin, dass sich diese Suche immer auf die Zukunft konzentriert und wir das fantastische und wunderbare Leben versäumen, das wir ja heute schon in diesem Augenblick führen könnten. Mhm. Tatsache ist, dass es unsere Lebenssituation oftmals unmöglich macht, ständig dem idealen Job hinterherzulaufen. Viele von uns haben gegenüber ihrer Familie oder aufgrund ihrer Lebensumstände Verpflichtungen zu erfüllen. Andere haben ein aufreibendes Privatleben, das ihnen weder die Zeit noch die Kraft lässt, nach einer neuen Arbeit Ausschau zu halten. Fisch ist eine Parabel, eine erfundene Geschichte darüber, wie wir uns die verborgenen Energiequellen erschließen, wie wir Kreativität und Enthusiasmus, die in jedem von uns existieren, freisetzen können, indem wir lernen zu lieben, was wir tun, auch wenn wir im Augenblick vielleicht nicht gerade das tun, was wir lieben. Mhm. Und es ist wirklich eine Herzensempfehlung, dieses Buch zu lesen. Es hat nicht sehr viele Seiten, man hat es echt in 2 Stunden durch. Und man sieht die Welt damit oder seine Aufgaben oder seinen Arbeitsplatz oder seine Kollegen oder was auch immer man gerade macht, mit anderen auch.
Sehr cool. Mhm. Ich bin angefixt.
Bist angefixt? Das ist schön.
Das schaffst du immer mit deinen Büchern.
Mhm. Jetzt bist du dran. Erzähl mal. Jetzt bin ich dran. Und womit fixst du mich jetzt an?
Ah, ich weiß nicht, ob ich. Also das ist halt, Ach so, Mist, ich habe hier noch meinen Hintergrund. Das wird nichts. Moment. Das wird richtig nichts.
Halt's mal vor dein Gesicht. Wird es dann besser? Ja, ein bisschen. Mutig sein.
Oh, warte mal, kriege ich das noch weg mit dem Filter? Wahrscheinlich nicht mehr, gell?
Warte, ich versuche mal, ob ich das wegkriege bei dir. Ich glaube nicht.
Na gut, wir wissen das jetzt. Also, egal. Man kann es, glaube ich, schon so halbwegs sehen. Das Buch heißt Mutig sein von Marianne Edgar Budde. Und jetzt sagt die vielleicht nicht jedem was, aber sie ist Bischofin der Episkopaldiözese in Washington, USA. Und ich glaube, dass sie fast jeder kennt. Vielleicht vom Bild her. Sagt sie dir was?
Ich glaube, so ganz dunkel, wenn ich das in Verbindung mit Donald Trump bringe, vielleicht. Ja, okay.
Genau.
Dann hat sie eine Rede gehalten, oder?
Genau, weil sie war die Bischöfin, die zu seiner Inauguration diese bemerkenswerte Predigt gehalten hat, die durch alle Pressekanäle ging, den berühmten Satz, haben Sie Erbarmen, Mr. President, mit den Menschen in unseren Städten, deren Kinder fürchten, dass ihnen die Eltern weggenommen werden. Also vor allem dieses haben sie Erbarmen. Und er hat sich ja danach ganz furchtbar über sie aufgeregt und wie man denn überhaupt als Frau aussehen könnte wie ein Mann und ich weiß nicht, was er eh alles und dass sie aus dem Amt raus muss und sie muss sich entschuldigen und keine Ahnung. Und ja, und sie hat viele Situationen in ihrem Leben erlebt, eben auch im Rahmen ihrer Küchentätigkeit, wo sie Mut gebraucht hat. Und sie beschreibt eben, wie man mutig sein kann in verschiedenen Lebenslagen. Geboren worden ist sie in Summit, New Jersey 1959. Das heißt also, sie hat auch schon so eine gewisse Lebensspanne hinter sich gebracht. Wuchs in New Jersey auf und verbrachte die meiste Zeit eben mit ihrem Vater in Colorado, weil sich ihre Eltern haben sehr früh scheiden lassen. Und das waren so die ersten Momente dann des Loslassens, des Mutigseins in neuen Lebensumständen, da irgendwie Fuß zu fassen, obwohl man eigentlich in den alten verbleiben möchte. Genau, und wurde dann 2011, und das finde ich sozusagen bemerkenswert, zur 9. Bischöfin dieser Episkopalkirche und das als erste Frau in dieser Position. Und seitdem geht sie da mutig weiter ihren Weg. Und ja, worum geht es, wie gesagt, im Buch? Ich hatte es jetzt schon mal kurz angerissen. Wie entwickeln wir Mut? Nicht als einmaligen Akt, also einmal jetzt sich trauen, hier irgendwie Fallschirm zu springen, ja, das ist die eine Sache, sondern eben wirklich als Lebensweg und sich immer wieder auch den eigenen Themen zu stellen und dass vor allen Dingen Mut eben nicht nur in öffentlichen Momenten stattfindet, sondern auch viel in uns drin. Im Grunde hat das Doc das eigentlich total schön an dein Buch an, ja, weil das nämlich auch was mit Mut zu tun hat, zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt dieser unangenehmen Situation und ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Und sie erzählt das eben über ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Geschichte, die sie gemacht hat, erlebt hat als Bischöfin, auch mit anderen zusammen. Sie greift auch auf andere Literatur zurück, wie zum Beispiel Harry Potter oder den kleinen Prinzen. Oder natürlich auch Bibelgeschichten. Klar, das ist natürlich logisch, dass da auch viel, es geht natürlich auch viel um Gott und Gottvertrauen, aber es ist ja auch ganz wichtig, dass es eben nicht den Glauben braucht und sie auch da nicht drauf besteht, dass man sozusagen glaubt, sondern es im Allgemeinen einfach darum geht, Mut zu fassen. Genau, und sie hat das in Kapitel aufgetrennt und beschäftigt sich quasi mit die Entscheidung zu gehen, die Entscheidung zu bleiben, das wäre deine Fisch-Story, die Entscheidung, etwas neu anzufangen, akzeptieren, was man nicht selbst gewählt hat, bezieht sich auch so ein bisschen auf deine Fisch-Story. Also wenn man halt wirklich was erlebt, was ja oder in einer Situation ist, die man jetzt gerade mal selber nicht verändern kann. Ich sag jetzt mal, ja, unser Lieblingsbeispiel Corona. Ne? Also da waren wir alle plötzlich in einer Situation, da hatten wir keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Und man kann dann natürlich zugrunde gehen an so einer Situation. Oder man kann eben sagen, gut, wie mache ich jetzt einfach das Beste draus? Ich akzeptiere es, dass es jetzt so ist und versuche, dass das noch Mögliche, was für mich noch gestaltbar ist, zu tun.
Genau.
In den Ring steigen, also sich nicht wegducken, sondern wirklich in den Kampf gehen und sagen, hier ist die Grenze und die verteidige ich. Und das können ja, wie gesagt, das müssen ja nicht immer öffentliche Ringe sein, das können ja ganz kleine Ringe sein. Das kann ja manchmal vielleicht sein, dass sich auf der Straße sich jemand einer dritten Person gegenüber unangenehm äußert und man vielleicht einfach einschreitet und sagt, und sie tut, das finde ich nicht in Ordnung, was sie da jetzt sagen. Und lassen Sie es bitte nicht so aussehen, als wenn alle so denken. Die unvermeidliche Enttäuschung, das finde ich auch ganz spannend, weil wir ja alle immer so diese Hoffnung haben, naja, wenn es das Richtige ist und wenn wir das richtig machen oder wenn wir es erstmal geschafft haben, dann passiert nichts mehr. Ne? Und das ist aber nicht das Leben. Es wird immer wieder Enttäuschungen geben. Und du wirst Dinge richtig gut machen und die werden einfach laufen und du wirst Dinge richtig gut machen und sie werden einfach überhaupt nicht funktionieren. Ne? Ja. Und du kriegst richtig eine von Latz und dann musst du irgendwie damit klarkommen. Und auch das ist ein Teil des Lebens und auch da muss man halt einfach mutig weitergehen und sagen, nee, ich habe mich dafür entschieden, zieh das jetzt durch. Genau, und die verborgene Tugend der Beharrlichkeit. Auch da wieder, geht so in Anzügen würde ich sagen, geht das auch in Richtung deines Buches, dass man eben die Dinge nicht immer so versucht, so ja, entweder klappt es gleich oder gar nicht, sondern dass man sich auch Zeit gibt, dranbleibt und versucht, es beharrlich Stückchen für Stückchen, was man eben kann, zu verändern. Genau, und das finde ich halt wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ja, für Menschen wie mich mit einem Unternehmen, die all diese Stationen immer wieder durchlebt, also gerade dieses Gehen oder Bleiben, Neuanfang, also das ist ja auch in einem Gesamtzyklus eines Unternehmens, gibt es ja viele Mini-Zyklen, wo man sich immer wieder entscheiden muss, wie verhält man sich richtig, wie ist man mutig, wie geht man voran, in welcher Rolle entscheide ich gerade. Ja, aber es ist eben, also ich denke, in allen Leben, für alle Leben interessant.
Ja.
Egal, was einen tatsächlich beschäftigt. Ich denke, da kann man ganz viel für sich rausziehen. Und sie hat auch einen sehr, sehr schönen Stil zu schreiben. Das liest sich einfach gut weg. Ich habe jetzt auch noch mal ein kleines bisschen was zum Vorlesen, weil ich diese Rede halt so beeindruckend fand. Die ja, möchte ich aber natürlich jetzt nicht im Ganzen vorlesen, sondern nur mal ein Stückchen. Lassen Sie mich, Herr Präsident, eine letzte Bitte formulieren. Millionen haben jüngst ihr Vertrauen auf Sie gesetzt. Wie Sie der Nation gestern sagten, haben Sie die schützende Hand eines liebenden Gottes über sich gespürt. Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie um Erbarmen für die Menschen in unserem Land, die jetzt in Furcht leben. Es leben schwule, lesbische und transgeschlechtliche Kinder in republikanischen, demokratischen und unabhängigen Familien und manche fürchten von ihnen um ihr Leben. Um die Menschen, die unsere Ernten einholen und unsere Büros putzen, die in unseren Geflügelfarmen und in der fleischverarbeitenden Industrie arbeiten, die das Geschirr spülen, von dem wir im Restaurant gegessen haben und im Krankenhaus die Nachtschicht übernehmen, die sind vielleicht keine Staatsbürger oder besitzen nicht die richtigen Papiere, aber die große Mehrheit der Immigranten sind keine Kriminellen. Sie zahlen Steuern, sind gute Nachbarn, sind gläubige Mitglieder unserer Kirchen, Moscheen und Synagogen, Gurdwaras und Tempel. Haben Sie Erbarmen, Herr Präsident, mit den Menschen in unseren Städten, deren Kinder fürchten, dass ihnen die Eltern weggenommen werden. Greift
oh,
an,
ich habe Gänsehaut.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ich wünschte mir, er hätte besser zugehört. Das ist mein Schlusswort zu diesem Buch. Aber wow. Wie gesagt, es geht um viel, viel mehr. Diese Amtseinführungsrede ist nur sozusagen von angestellt an das Buch. Es geht nicht die ganze Zeit um diese Rede, sondern es geht eben teilbiografisch um sie und eben um Mut.
Also ich weiß, wer das von mir zu Weihnachten bekommt.
Donald Trump.
Nein, das kann ich jetzt nicht sagen.
Okay, es gibt es übrigens auch auf Englisch.
Ah, okay. Na, wahrscheinlich, ja, ist ja klar, oder?
Ja, ja.
Ist ja wahrscheinlich die Übersetzung, ne?
How we learn to be brave. Decisive moments in life and faith.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich hatte wirklich Gänsehaut und sehr schönes Buch.
Also alle Beispiele, die sie bringt, die fassen an. Die sind gut, also die sind wirklich so, dass du dich reinfühlen kannst.
Solche Bücher sind ja auch, ich sag mal, auch wenn sie vielleicht, ich sag mal, gut zu lesen sind, machen die auch immer was mit einem, ne? Also das ist so, manchmal kann man das auch gar nicht aushalten, finde ich, das so in einem Rutsch zu lesen. Weil das so viel in einem auslöst, ne? Dass du da denkst, oh, ich muss jetzt erstmal, das muss ich irgendwie erstmal für mich so ein bisschen, das muss ich erstmal setzen, dann kommen Dinge hoch oder so, ja.
Ja. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, der Trend geht zum Drittbuch.
Also, ja, genau. Irgendwas, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Irgendwas Beruhigendes, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas ganz Banales, oder? Ja.
So, ja. Dann dein Buch.
Da habe ich mich schon ewig drauf gefreut, dass ich das vorstellen kann. Und zwar Mel Robbins.
Ja.
Die Let Them Theory. Genau. Ja. Da sind so viele TH drin, da habe ich schon. Also, zwei Worte, die dein Leben verändern werden. Es ist ein Selbsthilfebuch und es startet total amerikanisch und zwar mit dem ersten Satz, lese dir mal vor, im Alter von 41 Jahren hatte ich über 800.000 Dollar Schulden. Das ist so, finde ich, ist so ein typisch amerikanisch, also es ist so ein typischer Einstieg, den man da so kennt. Und sie erzählt, also es fängt halt an, dass sie halt erzählt, wie sie eigentlich aus, wie ihr Leben vorher aussah, was sie dann verändert hat und hat auch ganz viel mit ihrer Ehe, mit ihrem Mann zu tun. Ja, und ich finde, bei so einem Satz ist man doch irgendwie gleich so wach und neugierig und denkt sich so, wow, 800.000 und jetzt ist sie irgendwie, sie ist eine sehr bekannte amerikanische Unternehmerin, sie ist Bestseller-Autorin, sie ist Podcasterin, also man kennt sie. Sie hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal, also da kann man immer mal reinschauen, der Podcast von ihr ist toll. Genau, und das Buch hat mich total angefixt. Also es gab es erst auf Englisch, weil du sagtest es vorhin ja auch von deinem Buch. Ich habe Mühe damit, im Privaten Bücher zu lesen, die, also ich sag mal in Englisch, weil mir ist das tatsächlich in meinem Privaten, ist es mir einfach zu anstrengend. Ich warte wirklich, bis es das auf Deutsch gibt. Ich gebe es zu, also da bin ich echt faul. Was wir auf jeden Fall lernen ist, hör auf, Energie in Dinge zu stecken, die du nicht ändern kannst. Und richte sie lieber auf dich und das, was zählt, also auf deine Ziele, auf deine Beziehung und auf dein Leben. Und das ist eigentlich, hört es sich so einfach an und es ist doch so schwer. Und zwei Worte machen den Unterschied, lass sie, also let them. Und eigentlich ist das Buch damit schon zu Ende. Also wenn man das wirklich einfach anwendet, dann... Also ich habe am Anfang wirklich, wirklich gedacht, also genau, das Verstehen, das Buch hat ja, ich sag mal, 360 Seiten oder sowas. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wow, also was kann da alles drinstehen, wenn es um diese beiden Worte geht? Ja. Aber es steht eine ganze Menge drin und zwar unterteilt sie das halt auch in Beziehung, in Freundschaft und also alle Lebensbereiche, ne, auch beruflich. Also lass andere tun, was sie tun und du holst dir deine Freiheit zurück. Und das fand ich auch so spannend. Ne? Also weg von dem Zwang, alles kontrollieren zu müssen. Das kannst du nämlich nicht. Und weg von fremden Meinungen, Sorgen, Emotionen und Urteilen. Und auch das, finde ich, hört sich so einfach an. Und im realen Leben kickt einen das so irgendwie, kickt einen das manchmal so raus. Und zum Beispiel in dem, ich habe mal ein Kapitel rausgesucht, ich lese es jetzt nicht komplett vor, aber das Kapitel heißt die Meinungen anderer fürchten. Und zwar sagt sie, lass sie schlecht über dich denken. Und da sagt sie zum Beispiel, wie wäre es, wenn du sie einfach denken lässt, was auch immer sie wollen, anstatt jeden Schritt zu hinterfragen, den du tust. Es kann dein ganzes Leben verändern, dich von dieser Last zu befreien. Erinnere dich an das grundlegende Gesetz der menschlichen Natur. Du kannst nicht kontrollieren, was andere Erwachsene sagen, tun oder denken. Wenn du das versuchst, wirst du es bereuen. Je unabhängiger du dich davon machst, was andere denken, desto besser wird dein Leben. Was wäre, wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, dein Leben zu leben und anderen erlaubst, darüber zu denken, was sie wollen? Was wäre, wenn du deine Zeit und Energie stattdessen in deine Hobbys, deine Lebensgewohnheiten und dein Glück investieren würdest? Was würdest du ändern, wenn du keine Angst davor hättest, kritisiert zu werden? Gibt es etwas, das du gerne tun würdest, aber du hast Angst, es zuzugeben? Welche Überzeugung traust du dich nicht deutlicher zu äußern? Was hast du dir bisher nicht zugetraut, weil du es noch nie gemacht hast? Auf welche Herausforderung, welches Rennen oder welches Abenteuer freust du dich insgeheim schon lange? Was wünschst du dir bei der Arbeit, aber hast zu viel Angst, danach zu fragen? Welchem Gespräch gehst du schon lange aus dem Weg? Welches Bild wolltest du schon immer mal posten? Willkommen beim größten Hindernis in deinem Leben. Und ich finde es so spannend, weil es mich auch so betrifft, sage ich mal. Also es betrifft mich wirklich, dieses, was denken denn andere über mich? Und das dass man das ablegt. Und ich habe ja in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, dass mein Thema, mein Thema oder mein dieses Jahr irgendwie ist, dieses juckt mich nicht. Und ich glaube, das hat auch einen bestimmten Grund, weil mich halt vieles gejuckt hat in der Vergangenheit. Ja. Ne? Und wir lernen in dem Buch zum Beispiel, loszulassen, die Kontrolle liegt außerhalb, ich sag mal, also es liegt alles, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, das einfach loszulassen. Damit können wir halt nichts anfangen und auch diesen Vergleichsmodus zu beenden und dich von den Erwartungen anderer auch zu entkoppeln. Das ist auch etwas, was ja auch, ist wirklich schwierig. Und wie schwer ist es auch, Freundschaften zu pflegen? Das kommt in dem Buch auch vor. Sie hat ein ganzes Kapitel darüber, dass Erwachsenenfreundschaften ganz anders funktionieren als Freundschaften, die man in der Jugend hatte. Genau. Und eigentlich, sage ich mal, ist dieses Buch Let's Sam, es sind nur zwei Worte und es ist eine wahnsinnig große Veränderung, die das in einem auslöst. Aber ich glaube, ich werde dieses Buch nochmal lesen, weil nur mit Lesen hast du das ja nicht. Also ich finde, so mit einmal Lesen ist das immer schwierig, ne? Und beim zweiten Mal hast du dann vielleicht nochmal andere Ansätze und es geht nochmal ein bisschen tiefer. Hm. Also mich hat das unheimlich gecatcht, das Buch. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen.
Ja, das ist immer bei den Büchern, das ist genau wie mit Vorträgen. Das habe ich auch mal bei Bob Proctor, hatte ich das, glaube ich, mal gehört und dann eben auch mal länger drüber nachgedacht. Wir kriegen ganz viel Inspiration, wir hören das. Also wir sind eben, wie gesagt, auf einer Konferenz und kriegen schön Keynote oder du liest ein Buch und denkst so, wow, geil, genau, das ist total lebensverändernd. Aber du setzt es halt, du schaffst es nicht umzusetzen, weil sich das gar nicht so manifestieren kann in dir, weil dann ist schon wieder die nächste Keynote und das nächste Buch und so weiter. Und dieses krasse Umsetzen quasi, dazu braucht es eigentlich, dass man solche Bücher immer nochmal liest und nochmal und nochmal und dann Satz für Satz auseinander nimmt und guckt, was kann ich eigentlich machen, ne? Aber ich weiß, wem du dieses Buch zu Weihnachten schenken kannst.
Ja, wirklich? Alles klar.
Ja.
Ja.
Nee, cooles Buch. Also, finde ich, ja.
Und also, weißt du, was auch cool war, als wir in dem Hotel waren in Stuttgart?
Ja.
Weißt du, wer das gelesen hat? Die Rezeptionistin beim Hotel, die uns eingecheckt hat. Da lag das Buch mit einem Textmarker. Da wollte ich erst noch sagen, cooles Buch. Aber die war so schwer beschäftigt. Ich habe mir gedacht, komm.
Ja. Ja, die war, glaube ich, sehr unter Druck, weil auch ganz alleine im ganzen Haus. Und ich hatte auch den Eindruck, noch ziemlich neu und unerfahren mit gewissen
Situationen. Ja, aber super nett.
Ja, ja, um Gottes Willen, ist keine Kritik. Und einen
guten Buchgeschmack, also.
Ist bloß eben, dass sie halt unter Druck war. Das hat man gespürt.
Genau.
Genau. So, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Buch. 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer.
Und Unternehmerin. Na, da bin ich doch dabei.
Von Lars Bobach. So, vielleicht.
Ja.
Dieses Buch, also alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, haben den Namen Lars Bobach jetzt schon ein paar Mal gehört. Und der ist ziemlich cool und ich folge dem auch schon sehr, sehr lange. Der ist mehrfach Unternehmer. Angefangen hat er eigentlich mit seinem Betrieb Isotec, was eigentlich, sagen wir mal, weitestgehend ein Handwerksbetrieb ist. Die machen hier so Trockenlegung von Kellern. Und hat sich dann aber auch irgendwann daraus entwickelt und hat gesagt, eigentlich ist das Unternehmersein auch schon ein Geschäftsmodell an sich. Und hat quasi sich damit beschäftigt, wie kann er denn eigentlich seinen Unternehmeralltag besser machen. Und am Anfang hat er sich extrem auf Digitalisierung konzentriert und ist so voll in diese Tools aufgegangen. Ich erzähle das auch absichtlich, weil ich die Entwicklung ganz spannend finde. Und hat, wie hieß das? Evernote, da war er der absolute Spezialist, Meistertask. Und halt auch so diese Aufgaben, Taskplaner, also dass du deine Aufgaben planst und dass du hier wirklich reinschreibst, so ich will tak, 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 alle To-Dos und das muss bis dahin und dann, wenn du es nicht schaffst, schiebst du es weiter und so, also das, und dass dir das in deiner App dann auch schon aufleuchtet und du musst heute das alles machen und wenn du es nicht schaffst, dann wird es auf morgen verschoben und dann leuchten da noch 10 Aufgaben mehr und so, du kriegst schon große Augen.
Schön. Ich liebe sowas. Ja.
Und dann war er auch total iPad verliebt und hat ganz viel für mit dem iPad und ach, über den habe ich auch GoodNotes kennengelernt. Und also grundsätzlich hat der da wahnsinnig viel bei mir sozusagen an Basis gelegt, auch mit vieler guter Software. Hat aber eines Tages erkannt und hat dann eigentlich sein Geschäftsmodell komplett geändert, weg von diesen ganzen digitalen Tools hin zu im Grunde Selbstmanagement. Und darüber, also er war da vorher schon Podcaster, ist ja dann eben auch noch Autor geworden. Und ja, ist eigentlich komplett von diesen To-Do-Programmen weg und vom iPad und so weiter, weil er gemerkt hat, also erstens, diese Aufgaben, diese To-Do-Listen, die werden niemals kürzer. Du wirst es niemals schaffen. Du bist wie so eine Maus im Hamsterrad oder ein Hamster im Hamsterrad, der dann immer nur rennt und rennt und rennt und du wirst nie ans Ende kommen, weil wir werden einfach immer mehr Aufgaben haben, als wir schaffen können. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass ja, wir haben einen Plan für den Tag, wir machen früh unser E-Mail-Programm auf und dann kommen halt noch 20 Leute und geben uns halt noch eine zusätzliche Aufgabe. Und was er dann entwickelt hat, ist zu sagen, wir müssen wieder im Prinzip, letztendlich ist es fast wie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie die Eisenhower-Matrix. Wir müssen wieder unterscheiden zwischen dringend, wichtig und es gab noch die anderen beiden, nicht wichtig und noch
delegieren. Noch delegieren?
Delegieren,
weiß ich nicht mehr, glaube ich. Outsourcen.
Genau. Und also aber diese wichtigste Entscheidung ist zwischen dringend und wichtig. Und wichtig sind die Dinge, die auf unser Geschäftsmodell einzahlen, die uns nach vorne bringen, die wirklich die Firma pushen. Und dringend sind in der Regel die Dinge, die entweder auf die Firma pushen, die du zu lange liegen lassen hast, oder eben nur solche Sachen sind wie mach jetzt mal deine Steuererklärung, mach jetzt mal dies, mach jetzt mal das, mach mal das Angebot, mach mal, ne? Und so weiter. Die aber aufs große Ganze erstmal gar nicht so viel einzahlen oder beantworte eben 2000 E-Mails. Und der zweite Punkt ist, dass er dann auch erkannt hat, dass das iPad zwar gut und schön ist und vieles auch total angenehm macht, aber dass Fokus und Planung viel besser mit der Hand funktioniert. Dass du dich viel besser konzentrieren kannst, wenn du alles mit der Hand aufschreibst. Und so hat er quasi ein gesamtes System entwickelt, was dich als Unternehmer dabei unterstützt, dich wirklich auf die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen zu konzentrieren, damit du dann Zeit für Strategie hast, aber auch für dich selber. So, und da bezieht er sich quasi auf folgende Punkte. Das erste ist Fokus schärfen. Und das macht er, also jetzt hat er das nicht alles neu erfunden, sondern er hat das natürlich alles von den ganzen großen Gurus des Selbstmanagements zusammengenommen und zusammengebaut. Ich finde aber, er hat es halt herrlich gut runtergebrochen und in schönen Worten erklärt und auch ein schönes System draus gebastelt. Und er bezieht sich beim Fokusschärfen im Prinzip auf die perfekte Woche. Und das haben wir ja aus 12-Wochen-Plan zum Beispiel, die es wahrscheinlich auch schon irgendwo anders her hatten. Man weiß es nicht. Genau, und diese perfekte Woche eben, dass ich sage, okay, ich habe halt gewisse Aufgaben. Zum Beispiel, ich möchte ein Buch schreiben. Das ist das, meine große Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, um mein Unternehmen voranzubringen. Und wenn ich das jetzt immer so mache, dass ich mich erstmal alle meine E-Mails lese und dann noch die ganzen Mitarbeitergespräche führe, die auf dem Flur passieren, dann habe ich am Ende des Tages keine Kraft mehr, eine einzige Zeile zu schreiben. Und am Wochenende bin ich wahrscheinlich auch erschöpft. Also suche ich mir eine Zeit aus, mache mir ein Fenster, da wird dieses Buch geschrieben. Eine Stunde. Und das jede Woche. Sodass ich zwar langsam vorankomme, aber kontinuierlich. Und so ungefähr funktioniert diese perfekte Woche, aber ich will ja jetzt auch nicht alles verraten. Dann hat er, der nächste Punkt ist keine To-Do-Listen mehr. Er sagt eben sofort, also wenn du eine Aufgabe hast, du wirklich machen musst, dann kommt die in deinen Kalender. Dann planst du die in den Kalender ein als Termin und schreibst dir nicht eine ewig lange Liste und stehst dann früh davor und denkst, ach du Scheiße, ich habe schon keinen Bock mehr anzufangen, weil es einfach so viel ist, dass du schon weißt, dass du es sowieso nicht schaffen
kannst. Ja.
Dann E-Mail-Organisation, wie du das angehst, also dass du zum Beispiel auch die Kommunikation im Unternehmen nicht mehr über E-Mail machst, sondern eben zum Beispiel projektbezogen.
Mhm.
Das Navi fürs Leben finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz, ganz grob beschrieben. Bedeutet das, du baust dir einen Lebensplan auf mit dem klassischen Horizont, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Wo möchtest du in welchem Alter sein? Was sind deine Ziele? Was möchtest du noch erleben? Was steht auf deiner Bucketlist? Und planst dir das richtig ein für die Jahre und setzt es auch um und guckst halt auch immer mal drauf. Das kann sich natürlich wieder verändern. Vielleicht denkst du mit 30 so, Fallschirmsprung muss unbedingt sein. Dann hast du es bis 35 nicht geschafft. Dann hast du Kinder und sagst, nee, Fallschirmsprung ist jetzt irgendwie nicht mehr so cool. Jetzt muss es eine Harley sein. Und dann ändert sich das. Das ist auch völlig okay. Aber es geht eben darum, sich auch mal bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was man erreichen möchte. Und das dann halt auch aktiv anzugehen. Dann die mentale Hygiene ist ganz wichtig. Bedeutet Social Media zur Seite. E-Mails einmal am Tag. Fernsehen vielleicht auslassen, also zumindest Nachrichten, und sich wirklich auf das konzentrieren, was uns gut tut und was unseren Geist in Ruhe hält und uns dabei hilft, einfach die Aufgaben fokussiert und klar anzugehen und selber dabei kraftvoll zu bleiben. Dann, das hatte ich schon gesagt, das handschriftliche Planen und Arbeiten, da ist er nun mittlerweile vollkommen davon überzeugt und ist eben, wie gesagt, selbst vom Schreiben mit dem, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Pen, dieser Pen fürs iPad.
Ja.
Mhm. Selbst davon ist er quasi abgekommen. Also es gibt ja mittlerweile diese wunderbaren Folien fürs iPad und den Stift und dann kannst du theoretisch ja da auch handschriftlich.
Genau.
Aber er sagt, nein, es ist wirklich besser, richtig mit dem richtigen Stift auf Papier zu schreiben.
Mhm.
Und das letzte, Aufschieberitis. Da gibt er gute Tipps. Du hebst schon so lustig die Lippe, was man gegen Aufschieberitis tun kann. Da gibt es konkrete, pass auf, das kann ich dir gerne vorlesen. Und zwar, was ich ganz gut fand, war das Buddy-Prinzip, Accountability, was wir machen, aber 5-4-3-2-1-Strategie. Kennst du die?
Woher kommt die?
Weiß ich nicht.
Von Mel Robbins.
Ach.
Die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Lustig! Dann brauche ich dir jetzt quasi gar nicht vorlesen. Aber vielleicht.
Aber das ist cool, anderen. Aber vielleicht kennt sie das. Also vielleicht kennt das noch nicht jeder. Das ist ganz, ganz toll. Erzähl das mal.
Genau, und zwar. Bernd ist seit mehr als 15 Jahren selbstständig. Mit seinem Unternehmen hat er eine Passion zum Beruf gemacht. Also da sieht man auch, es geht immer mit einer Geschichte los. Dann hat er sich ein bestimmtes Ziel gesetzt und dann wird nochmal kurz geklärt, was passieren würde, wenn er das Ziel schaffen würde. So, dann geht's runterbrechen in Meilensteinen. Und das wird immer konkreter umgesetzt. Damit wäre die 5-4-3-2-1-Strategie komplett von der 5-Jahres-Vision über Meilensteine zum sofortigen Handeln hin zu einer Angewohnheit, die sie sich für das Erreichen des Ziels antrainieren wollen. Die 5-4-3-2-1-Strategie funktioniert übrigens am besten, wenn sie diese mit dem weiter oben erwähnten Buddy-Prinzip verknüpfen. So, wo sehe ich denn jetzt? Ich finde jetzt gerade nicht das, was 5 ist. Das hat er hier leider nicht so richtig durchnummeriert. Das ist ein bisschen blöd. Er hat das jetzt alles innerhalb dieses Beispiels erklärt. Also 5 ist dann wahrscheinlich der 5-Jahres-Plan. 4 sind dann wahrscheinlich die 4 Meilensteine. 3 sind dann die konkreten Schritte. Und was haben wir hier dann noch? 2 kann ich jetzt hier nicht rauslesen. Und 1 ist dann der eine Fortschritt, den ich jede einzelne Woche machen will. Also dann die antrainierte. Also irgendwie hat er das leider nicht nochmal so schön zusammengefasst. Das wird alles anhand des Beispiels erklärt. Deswegen kann ich es jetzt leider nicht ganz so, ich kann jetzt nicht die ganzen Seiten vorlesen.
Ja, also gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil dann, ich habe es nämlich total, also ich habe es falsch verstanden, weil Mel Robbins hat, bei ihr heißt das die 5-Sekunden-Regel.
Ah.
Das hat gar nichts damit zu tun gehabt, was du jetzt erzählt hast. Also hat Mel Robbins natürlich nichts, also hat Lars Bobachter jetzt nichts von Mel Robbins irgendwie zitiert oder angewandt oder sowas. Bei Mel Robbins sind das diese, dass du, weil es ja um Aufschieberitis geht, dass du praktisch leise oder laut rückwärts von 5 bis 0 zählst, um dann eine Aufgabe zu machen, weil dein Gehirn damit dann in dem Moment beschäftigt ist zu zählen. Also du sagst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich will jetzt in die Küche und will da die Geschirrspülmaschine ausräumen oder ich muss das jetzt machen und du hast aber keine Lust und sitzt und sitzt und sitzt und dann zählst du halt runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann stehst du auf. Das nimmst du dir vor und das machst du dann auch, weil dein Gehirn in dem Moment dir nicht immer erzählen kann, nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt gar keine Lust haben und weil wir jetzt lieber hier mit dem Stift spielen. Ach nee, jetzt trinken wir noch was und ach nee, und jetzt hier Social Media ist jetzt viel wichtiger. Das ist diese Regel.
Ah, super. Ja, und also weil wir es jetzt bei den Sekunden haben, es gibt ja auch noch so diese 30-Sekunden-Regel oder die 1-Minute-Regel, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, dass man sagt, okay, was ich in der Zeit erledigen kann, mit der einen Aufgabe, das mache ich sofort. Also wenn ich eine E-Mail innerhalb von 30 Sekunden beantworten kann, dann mache ich das.
Das ist auch echt schlau.
Genau, dass man das nicht erst quasi wieder liegen lässt. Genau, Steffi, dann sind wir schon bei deinem nächsten Buch.
Gut. Vorab möchte ich nochmal sagen, ich weiß, wem du das zu Weihnachten schenken kannst.
Ah, okay.
Das ist echt cool. Mein nächstes Buch ist dieses hier, 100 Millionen Dollar Angebote von Alex Hormozik, man kennt ihn, wie man so gute Angebote macht, dass sich die Leute dumm fühlen, wenn sie Nein sagen. Leute, also vorab, das hier ist eine verstörende Übersetzung von ChatGPT. Mhm. Also ich weiß gar nicht, also das ist wirklich, also wer sich davon nicht abschrecken lässt, es ist wirklich gut, aber es ist wirklich eine Eins, also als wenn du es wirklich bei ChatGPT reingekloppt hättest. Es ist, also zu lesen ist es tatsächlich nicht sehr schön. Aber wer sich davon, wie gesagt, nicht abschrecken lässt, der erfährt, wie man so gute Angebote macht, dass sich die Leute dumm fühlen, wenn sie Nein sagen. Beziehungsweise man erfährt es nicht nur, sondern man kann da auch gleich mitmachen, weil das eigentlich ist es wie ein Workbook. Also ich finde, es hat auch schon so eine ganz gute Größe dafür. Da sind auch, ich mache das hier mal, wer auf YouTube vielleicht schaut, ja, da sind auch so viele, natürlich, so Kästchen, wo man vielleicht auch mal eine Aufgabe bekommt. Also man kann da eigentlich von Anfang an auch gleich so mitarbeiten. Und ich mag das. Also ich mag das, wenn ich gleich in so einem Buch was arbeiten kann. Wenn ich nicht nur so Theorie habe, sondern auch gleich so einen Praxisanteil. Also es ist definitiv nichts für Faulenzer und sich nur berieseln lassen. Also da hat man auch gleich Bock, da mitzumachen. Ziel dieses Buches ist es, ein Grand Slam Angebot zu erstellen. Also ein Angebot, das so unwiderstehlich ist, dass dein Kunde dazu nicht Nein sagen kann. Und das willst du natürlich wissen, ich sag mal, wie funktioniert das? Also das liest man dann da und weil das ist natürlich das Ziel, dass man so denkt, ja, wie cool wäre das, wenn ich so ein Angebot hätte? Wie cool wäre das, wenn es unlogisch wäre, dass jemand dazu Nein sagt? Also das machst du so, dass du praktisch deinem Kunden jede Hürde abnimmst, vor, während und nach dem Kauf. Das Kernprinzip ist praktisch, alle Probleme aufzudecken und für jedes eine Lösung zu bauen. Und dieses Aufdecken der Probleme hört sich einfach an, ist aber, das ist eine richtige Fleißaufgabe. Also du machst so eine komplette Probleminventur. Das heißt, du überlegst dir wirklich alles, jede Frage, jeden Einwand, den dein Kunde haben kann. Warum das jetzt bei ihm nicht geht oder warum, ne? Alles, was ihn davon abhalten kann, dein Produkt zu kaufen. Was hält deine Kunden davon ab, also vom gewünschten Ergebnis? Also Wissen kann das sein, es kann Zeit sein, es kann Motivation sein, es kann Tools sein, die ihm fehlen, Zweifel, das Umfeld oder Rückfälle. Und dann packst du jedes Hindernis, widmest du praktisch einen Baustein in deinem Angebot. Mhm. Und zwar alles einzeln für sich. Und zwar, das kannst du machen durch, er sagte, Features, Bonus, Service, Garantien, bis wirklich nichts mehr offen bleibt. Und das ist eine Arbeit, sag ich mal, die kann dich, also die kannst man nicht so nebenbei machen. Mhm. Ne, also das ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, ah, das schreibe ich jetzt mal eine halbe Stunde mal so runter. Und damit das so ein bisschen, ich sag mal, damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, weil aus dem Buch kann man schlecht was vorlesen. Also A, es ist vom Text her nicht sehr gut. Und ja, es ist halt eher so ein Workbook, finde ich. Er hat zum Beispiel am Beispiel eines Ernährungsberaters das mal ein bisschen erklärt. Das Ziel des Kunden ist zum Beispiel gesund abnehmen ohne Diätwirrwarr. Und das Problem ist dann zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich essen soll. Hm. Und dafür ist dann eine Lösung, ein personalisierter 6-Wochen-Plan plus einfache Rezepte. Mhm. Das ist ja aber nicht das einzige Problem, sondern dann sagt sie, ja, Einkauf nervt, kostet Zeit. Hm. Die Lösung ist, wöchentliche Einkaufslisten per App oder Print, je nachdem, 20 Minuten Meal Prep. Also man muss sich da wirklich sich dann überlegen, wie kann ich das denn meinem Kunden, ne, so, wie kann ich dieses Problem lösen für meinen Kunden? Also das geht ins Unendliche. Also zum Beispiel, ich halte es im Alltag nicht durch, ist das Problem. Die Lösung ist zum Beispiel, er sagt hier 2 kurze Check-ins pro Woche, Reminder, Mini-Gewohnheiten und so weiter und so weiter. Also das ist, bis man halt alle Probleme gelöst hat. Und am Ende hältst du dann praktisch ein vollständiges Paket in der Hand, dass du deinem Kunden dass du an deinen Kunden verkaufen kannst, dass die Entscheidung über Start, Umsetzung und Durchhalten also maximal erleichtert. Und ich bin tatsächlich noch dabei, das durchzuarbeiten, weil, wie gesagt, es ist nichts, was du mal eben so machst. Und es ist natürlich so amerikanisch. Also man wird so, wenn man sich das hinten so durchliest, denkst du dir, wow, klasse, das wird richtig gut. Und dann merkst du aber so, ha, muss aber doch ordentlich was für tun. Ne? Also das wird einem dann nicht geschenkt. Was in dem Buch auch immer noch ist, da sind verschiedene QR-Codes, wo man nochmal auf Videos von ihm zugreifen kann und. Das kann man auch machen. Aber wie gesagt, das ist ein Arbeitsbuch. Aber es ist um dieses Problembewusstsein einfach sich mal, also sich wirklich mal mit seinen Produkten zu beschäftigen, gerade vielleicht auch Produkte, wo man denkt, ey, die sind richtig gut, warum funktioniert das nicht? Man muss ja auch nicht immer jedes Mal neu was entwickeln, sondern man kann ja auch ein Produkt nehmen, das tatsächlich noch nicht so gut funktioniert, wo man aber vom Inhalt her überzeugt ist, aber die Verpackung stimmt nicht. Also da kann man vielleicht mal gucken, okay, Warum kauft denn keiner? Was fehlt denn dann noch? Was muss ich denn vielleicht noch beantworten? Was muss ich noch dazugeben? Und. Also genau, das ist meine Empfehlung. 100 Millionen Dollar Angebote.
Sehr cool. Das habe ich mir ja schon gekauft. Ich muss es nur auch noch umsetzen. Ja,
da bin ich gespannt. Ich
weiß nicht, mein Tag könnte auch irgendwie einfach mal 24 Stunden mehr haben.
Du, wir hatten letztens mal eine Stunde mehr. Was hast du denn mit der gemacht?
Schlafen.
Ich auch.
Das war ich ja schon. Von den ganzen vielen Stunden, die ich aus meinem normalen Tag irgendwie rausbringe. Ja, wir bleiben bei Arbeitsthemen, unternehmerischen Arbeitsthemen. Und zwar habe ich mir jetzt noch mitgebracht, der 4-Tage-Firmenscan.
Ah, okay.
Und das ist auch, also es ist auch ein Buch, weil du es vorhin so schön sagst, also das ist ein deutsches Buch, das ist gut, deutsch gut leserlich, aber es ist halt echt ein Fachbuch. Und da ist es genauso, man muss sich auch richtig Zeit nehmen, da sich reinzuarbeiten. Das Buch zeigt ein praxisorientiertes Vorgehen, mit dem Unternehmen in nur 4 Tagen ihre wichtigsten Geschäftsprozesse systematisch analysieren können, um Schwachstellen aufzudecken und anschließend Vereinfachungen und Verbesserungen einzuführen. So, also das heißt, man muss sich halt wirklich die Zeit nehmen und muss sein gesamtes Unternehmen einmal durchscannen, quasi durchkämmen. Und Das Buch basiert halt auf der Idee, dass die meisten Unternehmer zwar glauben zu wissen, wo ihre Probleme im Unternehmen liegen, es aber dann eigentlich gar nicht richtig wissen und das eigentlich falsch interpretieren und an der falschen Stelle versuchen, was zu ändern. Und er versucht das dann eben zu lösen über Standardisierung, klare Prozesse, Regelwerke, Routinen, um so eben auch dem Unternehmer mehr Zeit für die Strategie zu geben, die eben auch wieder dringend wichtig, ne? Also wir kommen immer beim gleichen Kassenhäusle wieder raus. Genau, so. Und es werden bei diesem Firmenscan, und das finde ich mal interessant, weil das diese Aufteilung, also es gibt ja viele Bücher über solche, sag ich mal, im weitesten Sinne, Prozessanalyse-Geschichten. Aber er hat halt eine ganz spannende Herangehensweise. Also er guckt auf, für ihn sind die Hauptgeschäftsbereiche Management, Marketing, Führung, Interessentengewinnung, Kundengewinnung. Also das finde ich zum Beispiel ganz spannend, dass er das trennt. Mhm. Zu sagen Interessenten und Kunden. Das ist ja das, was wir eigentlich nur aus dem Online-Geschäft kennen. Dass wir die Leute, die schon mal gucken, aha, was ist denn das? Und die Leute, die wirklich kaufen wollen. Und weil das ist, sage ich mal, im klassischen Unternehmen eigentlich keine, wird nicht getrennt. Leistungserbringung, Support und Finanzen.
Mhm.
Genau, und für all diese Bereiche gelten quasi wiederum dann, also das ist dieser Würfel hier quasi, und du siehst hier vorne, hier oben siehst du die Bereiche, und hier vorne siehst du dann, nach welchen, also was da auf diese Bereiche jeweils angelegt wird. Und die werden quasi alle nach dem gleichen Prinzip dann standardisiert. Und dazu gehört Definitionen. Das heißt, es wird erstmal im Betrieb geklärt, reden wir überhaupt alle vom Gleichen? Verstehen wir das Gleiche? Dass man wirklich Begriffe, Abläufe von Prozessen und so weiter überhaupt erstmal definiert und sagt, so ist es übrigens. Und das halt auch den Mitarbeitern tatsächlich mal an die Hand gibt, schriftlich. Strukturelemente. Das heißt, die Strukturen müssen so sein, dass die Aufgaben ausgeführt werden müssen. Also er hat die Theorie, dass er sagt, wenn Aufgaben umgangen werden können, dann neigen viele Mitarbeiter dazu, das auch zu tun. Und sich irgendwie so ein Workaround zu machen, dass das für sie dann einfacher ist. Das kann manchmal ja auch sogar sinnvoller sein, also dass sie quasi den Finger in die Wunde legen. Aber deine Prozesse sollten quasi alle, deine Strukturen sollten so sein, dass sie auch wirklich alle gebraucht werden und auch alle ausgeführt werden müssen. Tools und Vorlagen dienen dann der Arbeitserleichterung. Prozesse müssen definiert werden. Indikatoren, ganz wichtig, das sind die Messgrößen, um dann die Wirksamkeit aller dieser Dinge auch feststellen zu können. Strategie, klar. Und, das finde ich auch interessant, dass man Schaubilder baut. Wie ist denn die schematische Darstellung des Hauptgeschäftsbereichs mit seinen Hauptprozessen? Damit eben die Mitarbeiter drauf gucken können und das sofort verstehen und sofort wissen, aha, okay, da soll der Hase langlaufen. Genau, und dann geht es eben darum, häufige Fehlerquellen zu identifizieren. Und das sind zum Beispiel unklare Prozesse, fehlende Standards, Doppelarbeiten, unklare Verantwortlichkeiten, wer kennt's nicht. Und das Buch zeigt auf, wie man das identifiziert. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch, dass wir Prozesse vereinfachen können, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Also wenn, das wird dann auch gerne umgangen, wenn das sowieso sinnlos ist, dass man, und das ist meine Erfahrung, man muss sich das wirklich immer wieder von Anfang an anschauen. Also, nee, nicht von Anfang an anschauen, sondern immer wieder anschauen, so wollte ich sagen.
Mhm.
Wenn ich jetzt mal mein Unternehmen hernehme, dann habe ich ja mal ganz alleine angefangen und habe dann natürlich alle Prozesse so um mich rum definiert, dass sie für mich gepasst haben. Dann kam einer dazu, dann kam zwei dazu und dann haben wir das erweitert und so. Wenn wir heute noch so arbeiten würden, wäre das natürlich gruselig. Auf der anderen Seite liegen vielen Prozessen, die wir heute tun, genau noch meine Urprozesse zugrunde. Das heißt, es macht Sinn, wirklich von Zeit zu Zeit eben auch mit den Mitarbeitern an der Stelle nochmal durchzugehen, ist das eigentlich noch der kürzeste Weg oder gibt es eigentlich Verbesserungen? Können wir hier was weglassen? Ganz, ganz spannend. Und wichtig, das Ziel ist einfach, Zeit für Führung zu gewinnen. Und krass. Mir fällt jetzt gerade ein, weil wir Prozesse vereinfachen. Ich war jetzt am Mittwoch gerade auf einem, nennen wir mal KI-Schulung. Das war ein Konferenztag für Büromanagement und dort gab es auch Vorträge zu KI. Und jetzt habe ich das erste Mal gesehen, was man quasi für Prozesse mit KI bauen kann.
Mhm.
Also Automationen. Und dann habe ich den gefragt, also wir haben zum Beispiel einen Prozess, der uns in den Wahnsinn treibt. Wir müssen jede Woche Hotels buchen für unsere Monteure, für die jeweiligen Projekte. Und meistens müssen wir es auch relativ kurzfristig machen, weil sich natürlich die Projekte auch immer noch mal schieben und dann, ja. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit, weil es ist nicht einfach, passende Unterkünfte an der passenden Stelle zum richtigen Preis, zur richtigen Zeit, für die richtige Menge der Monteure und nach den Ansprüchen der Monteure zu kriegen. Und da lässt ein Mitarbeiter richtig viel Nerven bei mir. Und dann habe ich zu diesem KI-Experten gesagt, wäre das eigentlich möglich, dass KI aus unserer Montage-Excel-Tabelle, wo ja drin steht, wer wann wohin fährt, rausliest, wann eine Unterkunft gebraucht wird, dann losgeht und selber welche sucht und mal drei vorschlägt und zwar so, dass nur noch gebucht werden müssen. Und dann sagt, ja, gar kein Problem. Und dann sagt, ja, wow, krass. Der Arbeitstag, also ein Arbeitstag pro Woche, kannst du fast sagen, eines Mitarbeiters wäre durch so eine Automation plötzlich wieder frei für richtig geile Sachen, womit man auch Geld verdient und nicht nur seine Zeit verbringt und hinterher wahnsinnig ist und alle unglücklich sind.
Dafür finde ich KI ja auch wirklich gut, muss ich sagen. Also für solche Aufgaben, ne? Mhm.
Also bin ich wirklich, also der hat auch gezeigt, wie man den E-Mail-Eingang automatisieren kann.
Und da habe ich Angst vor.
Bitte, das möchte ich. Ich möchte das. Ich möchte das. Also nicht dieses Antworten automatisch. Also
nee.
Bis dahin kannst du es treiben, sondern einfach nur dieses, dass es dir richtig zusortiert schon mal. Und du dann schon nach Blöcken abarbeiten kannst. Das wäre mein Traum. Weil das geht nämlich, ich habe das mit Copilot versucht und es geht nämlich nicht mit Copilot. Und es, dann sagt er dir nur, ja, mach mal hier deine E-Mail-Regeln in Outlook. So.
Mhm.
Aber es gibt Programme, die das wirklich können und er hat das an Beispielen gezeigt. Und habe ich gedacht, ja, bitte, bitte. Und dann bis hin zu einer Antwortvorschlag oder bei einer Terminanfrage, dass er in deinen Kalender guckt und sagt, ja, guck mal, du könntest hier und also schreibt schon die E-Mail vor und macht einen Terminvorschlag und du entscheidest aber und schickst es dann weg. Also genau das möchte ich. Da werden wir jetzt sozusagen nochmal an unsere Prozesse nochmal rangehen und die alle nochmal scannen und gucken, wo können wir solche Automationen einbauen. Ich habe diesen Experten zu uns eingeladen, habe gesagt, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Lass uns gucken, ob wir da zusammenkommen können. Weil ich glaube, das ist jetzt wirklich nochmal so ein Gamechanger, wo man nochmal richtig Geld sparen kann. Also über eingesparte Arbeitszeit, genau.
Ja, ja.
Also sprich, dann ist es auch eine Investition wert, zu sagen, okay, der Mann ist ja nicht kostenlos, aber zu sagen, da kann man wirklich mal Geld in die Hand nehmen, weil man das innerhalb kürzester Zeit wieder rein hat. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwoffen von meinem Buch, der 4 Tage Firmenscan, aber das passt halt da rein, dass natürlich die KI jetzt ganz viele solche Prozesse auch, dass man es wirklich nochmal anguckt und nochmal ganz neu bewertet.
Mhm.
Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Buch. Das heißt, man muss sich wirklich mal Zeit nehmen und das einlesen. Das ist halt wirklich wie ein Fachbuch geschrieben, sodass man das jetzt nicht, das ist jetzt kein Buch für den Nachttisch, würde ich jetzt sagen. Das ist wirklich so, ich nehme mir einmal pro Woche mal 20 Minuten, 30 Minuten und lese früh mal oder abends oder so. Ich lese jetzt mal einfach mal was vor, dass man mal ein Gefühl kriegt, wie das geschrieben ist. Die Organisationsstrategie. Die Organisationsstrategie legt fest, welche Personalrollen Bestandteil ihres Unternehmens sein werden. Der Begriff der Rolle wurde bereits mehrfach erwähnt. Eine Rolle ist unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, von denen sie ausgeübt wird. In der Anfangsphase wird meist der Unternehmer mehrere Rollen einnehmen. Und dann die Definition. Eine Rolle ist ausschließlich durch ihre Hauptverantwortlichen definiert. Daher hat jede Rolle eine andere Funktion im Unternehmen und verlangt von dem ausführenden Mitarbeiter unterschiedliche Qualifikationen. Legen Sie fest, welche Aufgaben beispielsweise die Vertriebsmitarbeiter und die jeweiligen Manager, zum Beispiel Verkaufsleiter, haben und über welche Qualifikationen sie verfügen müssen. Die Beschreibung der Rollen halten Sie in Ihrem Teammodell fest. Siehe Führungssystematik, die Organisationsstrategie beschreibt dann, welche Mitarbeiter in welcher Anzahl und zu welchem Zeitpunkt in Ihrer Firma aktiv sein werden. Also da sieht man, das sind so Sachen, das muss man lesen, das muss man durchdenken.
Genau.
Aber an sich, dieses Buch hat von mir eine totale Empfehlung, weil es wirklich eine ganz andere Herangehensweise ist und auch tief geht und ja, man sich dann einfach auch mal Zeit nehmen muss, das erstmal das Buch zu verstehen und dann tatsächlich, natürlich kann man mitarbeiten, aber dann braucht man wahrscheinlich einfach 4 Tage länger, weil man ja nebenbei noch das System erstmal verstehen muss.
Genau.
Ne?
Ja.
Aber ich denke mal, wenn man es einmal gemacht hat und sich die Basis aufgebaut hat, dann ist es halt, dann dauert es halt wirklich nur noch mal 4 Tage, weil dann wiederholst du nur den bekannten Prozess.
Oder man bucht sich dann auch den Herrn, der dieses Buch geschrieben hat.
Oder man bucht sich wahrscheinlich diesen Herrn. Ja, das geht
wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Ziel des Buches.
Der heißt Jochen Sommer.
Jochen Sommer. Den laden wir doch mal ein. Nee, aber das ist das, dieses Buch ist ja immer dieses Wissen und diese Umsetzung dahinter, ne? Das haben wir ja schon mal gesagt. Das ist ja irgendwie der Hebel dann erst.
Genau,
ne?
So,
und
richtig.
Und wenn du dann irgendwie merkst, wow, da steckt echt viel drin und du setzt es dann aber nicht um, was du sagtest, oder du bist auf einem Vortrag oder sowas, ne? Dann ist es so unnützes Wissen. Und manchmal ist das ja auch so eine Überflutung von Wissen, die wir uns dann so drauf schaffen, ne? Dass du, ich sag mal, viele Sachen parallel machst und irgendwann konsumierst du nur noch, machst dann aber nichts mehr. Und das ist halt auch ein Buch, was du jetzt gerade vorgestellt hast, finde ich, dass das muss man dann auch Step by Step irgendwie dann noch angehen und das verinnerlichen. Und das ist ein riesiger Prozess, ne?
Ja, da bin ich total bei dir.
Und es macht mir auch keine Gänsehaut wie dein erstes Buch, aber war es das erste oder das zweite?
Das erste, genau.
Genau. Aber
ja, das verstehe ich. Es macht, also zumindest, wenn man das Gefühl hat, es gibt irgendwie Schmutzecken im eigenen Unternehmen, dann macht es auf jeden Fall Lust, das anzugucken. Ich habe es mir ja auch aus genau diesem Grund gekauft.
Ja.
Aber ich bin voll bei dir, wenn du sagst, eben, man ist nur noch am Konsumieren, weil es gibt so viele spannende Ratgeber und Bücher und Vorträge und man kann sich eigentlich, und da darf man gar nicht erst in YouTube irgendwo reingucken. Und all das zu verarbeiten, das ist aber eben wirklich eine Herausforderung, weil der Tag ist ja schon voll.
Genau.
Ne? Und da komme ich aber wieder auf Lars Bobach zurück. Also genau sowas auch. Es muss nicht immer nur das Buch schreiben sein, es kann auch das Buch lesen sein. Also er macht das zum Beispiel auch. Er setzt sich auch jeden Morgen hin und liest eine halbe Stunde. Und arbeitet dann, und da liest er halt keine Krimis oder irgendwie Unterhaltungsliteratur, sondern dann liest er Bücher, die ihn in seiner Arbeit weiterbringen. Und dann, klar, bist du natürlich langsam, dann dauert das natürlich vielleicht, keine Ahnung, einen Monat oder zwei, bis du mal so ein Buch durch hast. Das hat auch ziemlich viele Seiten, muss man mal noch dazu sagen.
Mhm.
Und es ist klein bedruckt, also Moment, es hat auch ein sehr langes Glossar. Am Schluss, oh Gott, noch Checklisten. Naja, also über 300 Seiten, kann ich jetzt mal grob sagen. Das heißt, da ist man schon ein Stück drüber, je nachdem, wie schnell man auch liest. Aber ich fände es jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn man das eben halbstundenweise liest, weil man es dann natürlich auch gleich durchdenken kann und vielleicht einen kleinen Schritt machen kann. So wie ähnlich, wie ich es jetzt eben auch mit dem 12-Wochen-Plan gemacht habe. Umsetzung ist das Thema. Da kann ich vielleicht noch mal kurz vom 12-Wochen-Plan berichten. Ich hatte ja gesagt, ich gebe immer mal ein Update. Und zwar merke ich jetzt, dass ich mir echt hart tue, das durchzuhalten. Ich musste meinen ambitionierten Plan ein bisschen zurückschrauben, weil ich mich wieder mit Terminen komplett überlastet habe in jeglicher Hinsicht und einfach so viel unterwegs bin, dass gar keine Zeit mehr bleibt, irgendwie vernünftig was dazwischen mal zu machen. Und ich meine, so ein bisschen Basisarbeit, also Dasein, To-Dos abarbeiten, muss ich natürlich auch und kann jetzt nicht nur an diesem strategischen Projekt arbeiten. Aber nichtsdestotrotz führt der 12-Wochen-Plan dazu, dass ich mich immer wieder damit beschäftige und dass ich trotzdem versuche, wenigstens einen kleinen Teil zu tun und umzusetzen, wenigstens einen kleinen Schritt. Was ich, wenn ich diesen Plan nicht hätte, nicht machen würde, weil ich es dann komplett wegschieben würde.
Das ist schon gut.
Und vergessen würde.
Ja.
Also das Feedback möchte ich mal geben. Ich kann es nur empfehlen. Ich mache es trotzdem weiterhin so. Ich plane meine Woche. Also ich habe dann die Termine drin. Dann habe ich die Fenster, wo ich noch irgendwie was anderes machen könnte. Dann habe ich die ganzen Aufgaben, auch aus dem 12-Wochen-Plan. Die kriegen eine Zeit. Und die versuche ich dann sozusagen da rein zu verteilen in die Lücken. Und so plane ich meine Woche. Und so schaffe ich halt jede Woche trotzdem ein bisschen was.
Jeden Tag ein bisschen mehr.
Genau.
Ne? So kommen wir auch voran.
Richtig. Beharrlich.
Ja. Ja. Ich habe auch mal den Satz gehört, aber passt er jetzt dazu? Fleiß schlägt Talent.
Ja, der passt sehr gut.
Ja.
Mhm. Ja. Das ist ja das, was wir oft sehen, sag ich mal, also gerade wo es ganz augenfällig ist, ist bei Musikern.
Mhm.
Und wir sehen die ja dann nur ab dem Moment, wo die berühmt sind. Und dann denkst du so, wow, unfassbares Talent. Wie viele Stunden die aber vorher gesungen haben oder, ja, also ich sehe es bei meinem Sohn, Geige gespielt haben, um so gut zu sein. Also David Garrett zum Beispiel. Wie viele Stunden Geige der Millionen, Milliarden Stunden, der an seiner Geige verbracht hat, um so spielen zu können, wie er das heute tut. Das sieht ja keiner.
Nee, und das will auch keiner.
Und das ist will das Ding. Wahrscheinlich auch keiner.
Das will auch keiner. Also das ist ja dieses Ding auch mit dem, ist ganz typisch, dass du sagst, ich würde gerne Klavier spielen können. Aber du willst eigentlich nur Klavier spielen können, du willst aber nicht das lernen. Ne? Das, und deswegen bleibt das bei vielen dann auch bei diesem Wunsch, weil sie nicht bereit sind. Und ich bin auch zu vielen dann nicht bereit, mich da, ja, es ist einfach so, man wünscht sich dann Sachen. Und wenn man dann aber überlegt, ja, wie stelle ich das an? Ah ja, indem ich jetzt jeden Tag eine Stunde erstmal irgendwie anfange, meinetwegen irgendwelche Fingerübungen da zu machen. Sorry, da hat bei mir schon der Wunsch reduziert sich dann schon. Dann denke ich mir, okay, der Flohwalzer wäre auch cool. Das würde reichen, um jemanden zu beeindrucken, was ich meine. Ja. Und ja, und ich glaube, daran hängt es dann bei vielen. Und diesen Biss tatsächlich zu haben, etwas durchzuziehen, zu perfektionieren, da muss eine Leidenschaft dahinter sein, aber auch eine große, große Form von Disziplin.
Hm.
Also die musst du haben, weil du hast nicht jeden Tag Bock da drauf.
Ja, richtig. Also ich meine, das ist wie im Unternehmertum. Na, klar gibt es die Einzelnen, die dann irgendwie die geile Idee haben zur richtigen Zeit und dann relativ schnell komplett berühmt sind oder bekannt sind und das Riesengeschäft machen. Aber auch die waren natürlich ein Stück weit an irgendeiner Stelle sehr, sehr diszipliniert und haben das erstmal aufgebaut.
Ja.
Aber das Gros der Unternehmen, die, sag ich mal, 10, 20, 30 Jahre am Markt sind, die sind da, weil sie unfassbar diszipliniert sind und weil sie jeden Tag aufstehen und sagen, so, was ist heute meine Aufgabe? Was muss ich jetzt machen? Während viele zwar sagen, ja, ach, Unternehmertum ist ja toll oder selbstständig, ach, mega, ne?
Mega.
Nicht machen. Nicht machen, weil sie nämlich eigentlich wissen, dass es unfassbar viel Arbeit ist und dass man es wirklich durchziehen muss. Und eben, da gibt es ja so viele Tage, wo du denkst, so, nee, das will ich nicht machen.
Ja.
Kann mal bitte einer kommen.
Mhm. Ja, genau, kann mal bitte einer kommen. Und wenn halt keiner kommt, dann.
Ne, musst du es halt doch selber machen. Verdammt.
Denk mal heute Nachmittag an mich, wenn ich meine Steuererklärung finalisiere.
Mach ich. Ich bin dein Buddy. Ich schreibe dir heute Abend, ob du es gemacht hast. Mensch, dann sind wir schon wieder durch. 6 wunderbare Bücher, 3 für jede. Wir hoffen sehr, dass ihr was dabei gefunden habt,
ja,
was euch inspiriert, was euch was gibt, wo ihr sagt, oh ja, jetzt renne ich los und kauf mir das. Steffi stellt dann wieder alles in die Shownotes. Und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie immer,
ja,
Glöckchen bimmeln, Sternchen geben, Bewertungen Und gerne empfehlt unseren Podcast weiter, wenn ihr glaubt, dass wir für jemand anderes, den ihr kennt, nützlich sein können. Wir freuen uns, je größer der Kreis wird.
Und genau.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.